Was ich auch bei uns im Unternehmen sehr, sehr gut finde, dass wir gerade für junge Leute Jungunternehmertage haben, wo man sich einfach mit jungen Leuten austauschen kann. Wie machst du Sache X oder Y? Wie gehst du davor? Und ja, solche Jungunternehmertage sind extrem hilfreich, weil man da die Kontakte knüpfen kann mit Gleichaltrigen im Unternehmen. Ja, und man sich auf einer gleichen Ebene irgendwie austauschen kann.
Herzlich willkommen zur neuen Folge des Makler und Vermittler Podcast. Diese Folge gehört zu unserem AO-Spezial für moderne Ausschließlichkeitsagenturen. Hier sprechen Agenturen offen über ihre Erfolge, ihre Learnings und ihre Sicht auf den Vertrieb der Zukunft. Mein Name ist Nico Locker. Es gibt das Vorurteil, dass Ausschließlichkeit nicht für eine Zielgruppenspezialisierung geeignet sei. Unser heutiger Gast zeigt eindrucksvoll, dass genau das Gegenteil möglich ist. Ich freue mich sehr, Ricardo Böhr von der Helvetia-Agentur Böhr aus Koblenz bei uns zu begrüßen. Eine Agentur, die sich klar auf Kfz-Werkstätten und das automobile Gewerbe spezialisiert hat. Und das Ganze als Familienbetrieb zeigt, wie Vertrauen, Nähe und klare Rollenverteilung zu einem echten Erfolgsrezept werden können. Kombiniert mit digitalen Prozessen und moderner Beratung ist das alles andere als klassischer AO-Vertrieb. Wir sprechen darüber, wie dieser Weg entstanden ist, warum Spezialisierung ein entscheidender Erfolgsfaktor ist, wie er zum Jungunternehmer 2023 wurde und was andere Agenturen und Versicherer daraus lernen können. Ja, und bevor ich ihn begrüße und die erste Frage stelle, möchte ich an dieser Stelle natürlich gleich mal hinweisen, weil es mir ein Herzensthema ist. Ich selber mache das Ganze hier natürlich freiberuflich. Ich mache das nicht im Auftrag meines Arbeitgebers. Und mein Arbeitgeber ist die Helvetia. Ich habe jetzt aber hier eine Helvetia-Agentur dabei. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, sicherlich eine der besten Agenturen, die es überhaupt gibt in unserem Laden. Deswegen sage ich es gleich dazu, weil ich hoffe, mir rutscht heute nicht allzu oft das uns raus. Und ich bitte das natürlich zu entschuldigen, falls es der Fall ist. Aber ich habe in den letzten 2,5 Jahren Ricardo begleiten dürfen und sehen können, wie er kometenhaft aufgestiegen ist. Und deswegen freue ich mich, dass du heute hier bist. Und meine erste Frage, die ich an dich habe, ist, Automotive, wie bist du eigentlich da drauf gekommen?
Hallo Nico, vielen Dank für deine Einladung und die schönen Worte am Anfang. Ja, Automotive, das Thema begleitet mich schon seit meiner Kindheit. Ich bin schon immer sehr Auto- und Motorsport begeistert, fahre gelegentlich Motorrad, habe damals auch mal schön an meinen Autos rumgetunt. Und deswegen liegt das Thema schon ziemlich in mir. Zudem hatte mein Vater damals einen eigenen Autohandel, was das Ganze nochmal ein Stück weit ausgereift hat, sagen wir mal. Und deswegen fühle ich mich in der Branche ziemlich wohl. Es begann, ich habe nachgeschaut, vor genau 17 Jahren, wo mein Vater das erste Automotive-Geschäft eingetütet hat und der Kunde ist mittlerweile immer noch bei uns im Bestand. Ja, und seitdem sind wir da schon in der Zielgruppe ziemlich gut unterwegs, würde ich sagen.
Jetzt bist du, das kann ich ja gleich nochmal ergänzen, noch, also für unsere Branche extrem jung. Ja, ich darf es glaube ich sagen, oder? Mit 32 Jahren, sehr, sehr jung. Du sagst, vor 17 Jahren ist das gemacht worden, also da warst du wahrscheinlich bei der Beratung noch nicht dabei.
Genau.
Das heißt, dein Papa hat das begonnen. Vielleicht mal so ein bisschen die Frage. Also du hast gesagt, er hatte selber einen Kfz-Handel. Wie ist das eigentlich so gekommen, dass er dann in die Versicherungswelt gekommen ist und wie du dann in die Versicherungswelt gekommen bist? Das würde mich mal noch interessieren.
Wie das bei meinem Vater damals passiert ist, kann ich dir so ad hoc gar nicht beantworten. Auf jeden Fall ist er da auch irgendwie so reingerutscht, genau wie ich. Ich bin allerdings dann in den Familienbetrieb reingerutscht, habe damals meine Ausbildung als Speditionskaufmann gemacht, war 7 Jahre lang Disponent, habe mich mit eigenen LKW-Fahrern rumgeschlagen und konnte die Benelux disponieren oder sogar europaweit. Und irgendwann hat mir das nicht mehr so gefallen und mein Vater meinte dann, ey, probier's doch mal bei uns in der Agentur. Ja, und mittlerweile bin ich ihm sehr dankbar dafür, jetzt auch schon seit knapp 7 Jahren dabei. Und es hat sich ziemlich gut entwickelt in den letzten Jahren.
Wie hast du den Job eigentlich dann damals wahrgenommen, als du, ich sag mal, trotzdem noch relativ jung warst? War ja nicht deine erste Entscheidung, gleich in die Fußstapfen des Papas zu treten. Wie hast du das Thema Versicherung, Versicherungsvermittler damals wahrgenommen? Weil, kannst du dich da noch dran erinnern?
Also ich weiß zumindest, dass es niemals meine erste Wahl war, in die Branche zu kommen, weil es hatte auch einen gewissen Ruf damals, den ich heute so gar nicht mehr bestätigen kann aus eigener Erfahrung. Ja, aber auch die ersten Tagungen, die ich dann miterleben durfte, Jahresauftakttagungen, man hat halt nur ältere Menschen gesehen. Und ich glaube, die Branche hatte damals noch ein viel, viel größeres Problem, junge Leute zu akquirieren, als es heute ist. Also da ist schon, wenn ich jetzt für unser Unternehmen spreche, sehr, sehr viel passiert in den letzten 3-4 Jahren, die ich so miterleben durfte und das ganze Thema beobachten konnte. Also da wurde schon sehr, sehr viel gemacht im Verhältnis jetzt vor 7 Jahren. Also da war ich immer der Jüngste auf jeder Veranstaltung. Und das hat sich ziemlich gewendet, muss ich sagen. Zum Glück.
Ja, kann ich bestätigen. Und das ist sicherlich eine Sache, die jetzt bin ich gerade dabei, fast bei uns zu sagen, aber die ich auch bestätigen kann, dass das sehr stark wahrgenommen wird. Woran würdest du es ausmachen, dass plötzlich, naja, dieser Beruf, dieser trotzdem mit schlechtem Image behaftet, und auch wenn man heute noch die Statistiken anschaut, also der beliebteste Beruf sind wir immer noch nicht. Aber was würdest du rückblickend sagen, waren eventuell so die Faktoren, die dafür gesorgt haben, dass entweder für dich oder vielleicht auch für die, noch für andere junge Menschen, dass eine Berufung werden konnte?
Also zum einen kann man gutes Geld verdienen, wenn man fleißig ist. Das steht außer Frage. Und wenn man ein Stück weit vielleicht die Selbstständigkeit leben möchte, kann man sich seine Zeit so einteilen, wie man das möchte. Und ja, das hat mich halt irgendwie dazu bewegt, den Schritt zu wagen. Es hat natürlich auch mit Anfangsschwierigkeiten begonnen, dass ich auch in den ersten 1-2 Jahren erstmal reinfinden musste und jetzt auch nicht mir die Kunden zugelaufen sind. Ich glaube, da kann ich für jeden jungen Unternehmer sprechen, der auch sich in der Lage befindet, vielleicht als Quereinsteiger in die Branche kommt. Ist halt manchmal nicht so einfach, aber ich kann nur von meiner Sicht aus sagen, durchhalten und irgendwann geht's halt bergauf. Also man muss halt schon standhaft bleiben. Irgendwann funktioniert das, was man sich vorgenommen hat, wenn man dranbleibt.
Sehr schönes Plädoyer für Fleiß und auch für Geduld, wenn ich das mal so sagen darf.
Genau.
Jetzt gehen wir noch mal ein bisschen in der Zeit zurück. Also du hast Speditionskaufmann gelernt, dann hast du das ausprobiert und irgendwann festgestellt, und der Papa hat natürlich auch noch so ein bisschen seinen Anteil dran, dass du gesagt hast, jetzt probiere ich das mal mit Versicherungen aus. War damals schon diese Zielgruppe Kfz so klar oder hat sich das dann erst entwickelt und wie kam das so dazu?
Also für mich war es jetzt nicht von Anfang an so klar, dass es meine Zielgruppe sein wird. Mein Vater hatte die ein oder anderen Kunden in dem Bereich schon im Kundenstamm, hat es auch gerne gemacht, ist da auch als Spezialist quasi aufgetreten. Es basiert da aber alles auf Kaltakquise und dann auch Empfehlungen von den Betrieben, die wir schon hatten. Und es war ziemlich mühselig, diese Kaltakquise. Also klar, mein Vater kannte es vermutlich nicht anders. Digitale Welt war da noch nicht so, wie es heute ist. Und das hat auch funktioniert, aber ganz anders als heute. Ja.
Seit wann hast du quasi diesen, also du hast ja dann einen digitalen Funnel, sage ich jetzt mal, aufgebaut, das kann man ja schon mal so sagen. Weißt du noch, wieso der Weg dahin war, um dann zu erkennen, okay, das ist es jetzt, weil das probierst du ja wahrscheinlich auch nicht einmal aus und dann klappt es gleich, sondern wie war so der Weg dahin, weil du auch vorhin von Geduld gesprochen hast, ist, glaube ich, da in dem Kontext auch ganz, ganz wichtig. Ich kann das gleich mal so sagen, also man nimmt dich natürlich bei uns im Unternehmen so wahr, der hat da Erfolg, der hat da eine geheime Story für sich und die funktioniert, sondern es war ja sicherlich auch ein Weg, der nicht von heute auf morgen geklappt hat. So. Also wie waren so die Meilensteine aus deiner Sicht rückblickend, um an den Punkt zu kommen?
Also zum einen habe ich natürlich auch erstmal Erfahrungen in der Kaltakquise gesammelt, habe dadurch auch den ein oder anderen Kunden der Branche akquirieren können und dann auch zum Kunden machen können. Ja, und habe dann auch gelernt, was haben die überhaupt für Probleme in der Branche. Habe mich da der Branche mal komplett angenommen, mit den Kunden gesprochen. Ja, und da wir halt bei Baloise damals oder jetzt auch Helvetia das passende Produkt für die Probleme in dieser Branche haben, hat es uns halt in die Karten gespielt, da mal näher drauf zu schauen und uns etwas auf die Zielgruppe zu spezialisieren. Ich habe auch viel rumprobiert. Klar, am Anfang hat es alles nicht so funktioniert, wie man das gerne wollte. Aber da kam mir der Fleiß wieder zugute, weil ich halt ständig rumprobiert habe. Ich habe abends hier gesessen zu Hause oder im Büro und habe daran gefeilt, dass es alles besser wird und Hand und Fuß hat. Da sind etliche Stunden und Tage draufgegangen, aber jetzt kann ich sagen, es hat sich schon gelohnt, die Arbeit da reinzustecken.
Das habe ich bei dir auch festgestellt. Du hast so einen sehr starken, ich sage jetzt mal, Hang zum Thema Marketing so generell. Also Unternehmensentwicklung auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, du hast ja selber gerade gesagt, du hast sehr viel Kaltakquise auch selber gemacht. Also hast Erfahrungen gesammelt in der Zielgruppenthematik. Du hattest wahrscheinlich auch nicht am ersten Tag dann sofort schon die passende Sales Story parat, sondern die hat sich in den Gesprächen entwickelt.
Ja.
Du hast es aber dann geschafft, den Switch hinzukriegen zu, ja, wie kriege ich auf einem anderen Weg über diese Story neue Kunden?
Mhm.
Und ich könnte mir jetzt vorstellen, ich weiß es nicht, das würde mich jetzt auch mal interessieren, jetzt bist du in einem, ich sag mal, klassischen, also in einem Berufsfeld, wo sehr viel klassische Vermittlertätigkeit ausgeführt wird. Und du kommst jetzt mit so einem Change und sagst, ich mache das jetzt online oder ich verknüpfe es online. Wie hast du es geschafft, quasi in dem Unternehmen, also beziehungsweise in der Agentur selber, diese Themen so umzusetzen, dass auch die Akzeptanz dafür da ist und auch die Geduld vor allem?
Also klar, am Anfang war das für mich ja auch erstmal Neuland, habe mir das alles selber beigebracht oder auch mit befreundeten Unternehmern gesprochen, die das auch schon so machen, aber in ganz anderen Branchen. Und so hat man sich dann immer ein Stück weit als Sparringpartner gesehen und verschiedenste Dinge zusammen ausprobiert. Habe mich da sehr viel eingelesen, YouTube-Videos geguckt, Podcasts gehört. Also das habe ich mir schon alles irgendwie selber angeeignet und dann auch sehr viel rumprobiert, am Anfang Geld investiert, um einfach mal zu schauen, wie das überhaupt funktioniert. Und die letzten 2 Jahre war das eine stetige Weiterentwicklung, würde ich sagen. Viel rumprobiert, Geld ausgegeben, aber dadurch auch wieder Kunden bekommen. Durch Gespräche gelernt mit den Leads, die ich mir generiert habe. Auf das Thema kommen wir vielleicht noch. Ich würde sagen, über 1000 Gespräche geführt mittlerweile. Und irgendwann hat man dann so ein Skript im Kopf und weiß vielleicht auch schon, was diejenigen antworten auf Fragen, die ich stelle oder was sie auch für Probleme haben. Also ich kenne die Branche mittlerweile sehr, sehr gut, würde ich sagen.
Genau. Da bleiben wir doch gleich bei dem Thema. Du hast jetzt gerade das Thema Leads erwähnt. Wo würdest du sagen, ist eigentlich so der große Unterschied, wo dein Papa angefangen hat und hat Neukundenakquise betrieben und wie ihr es heute macht? Also wo siehst du eigentlich so diese großen Unterschiede?
Gut, die Kaltakquise ist natürlich sehr undankbar. Man muss sich tagtäglich neu motivieren. Wenn du jetzt auf gut Deutsch gesagt 10-mal auf die Fresse bekommen hast, in den nächsten Betrieb zu laufen und da jetzt wieder dein Pitch zu halten, ist natürlich nicht so einfach. Und da hatte ich keinen Bock mehr drauf, um ehrlich zu sein. Also es klappt. Auch bei uns die Kombi klappt sehr, sehr gut. Vater-Sohn-Kombi. Der Vater ist schon seit über 35 Jahren in der Branche und kennt das klassische, altmodische in der Beratung und auch die Kaltakquise. Und dann komme ich und sorge da mal für etwas Wind in der digitalen Welt. Das klappt schon sehr, sehr gut. Und die Story dahinter mit dem eigenen Autohandel kommt uns halt auch zugute. Da werden wir auch oft drauf angesprochen, obwohl es nur im Über-uns-Text auf der Homepage zu lesen ist. Aber viele lesen sich das echt durch und gehen dann auch darauf ein. Und zum Thema Leads, also wenn ich mir die Leads selber generiere, ist es natürlich ein komplett anderer Einstieg und die Interessenten sind viel, viel offener, weil sie halt auf meinen Anruf warten und ein gewisses Interesse schon vorher haben und sich darüber informiert haben. Und wenn ich die dann anrufe, dann meistens freuen die sich. Ja, und das ist halt nochmal komplett das Gegenteil von der klassischen Kaltakquise. Ja, und das macht mir halt deutlich mehr Spaß, weil es halt auch nicht so demotivierend ist, wo man sich jedes Mal immer wieder selber motivieren muss, wenn man jetzt ja da abgewiesen wurde.
Also wenn sich der Endkunde drüber freut, wenn der Versicherungsvermittler anruft, ich glaube, dann hat man auf dem Weg davor sehr viel richtig gemacht.
Das
genau.
Nicht.
Ja. Genau. Aber dieses Sparring zwischen dir und deinem Papa, also das ist ja etwas, kann ich ja sagen, also das habe ich auch so ein bisschen als Erfolgsrezept schon mal festgestellt. Also kannst mir ja gerne widersprechen, aber das ist ja so ein bisschen dieser Punkt. Nicht jede Firma ist gleich, also auch der Inhaber tickt ja, ich sag mal rein vom, also jeder Mensch tickt ja anders. So. Und ihr habt ja mit eurer Kombination auch die Chance, je nachdem, wenn ihr dann das erste Mal vielleicht auch zu so einer Firma hinkommt, vielleicht, dass es dann mit irgendeinem von euch beiden wird's matchen. Mhm. So, ja, also dass man da sagen kann, so, das ist eigentlich auch nochmal neben den ganzen, ich sag jetzt mal, Digitalisierung, moderne Kundenakquise, ist das ja auch nochmal so ein Punkt. Also A, was ich erstmal clever für euch finde, ihr könnt das nicht, also das kann niemand so einfach kopieren. Ja, also das ist einmalig, auch die Story dahinter. Das ist ja das, was dann auch funktioniert, was Glaubwürdigkeit beim Kunden hervorruft. Ihr kennt die Wünsche und Bedürfnisse der Zielgruppe. Also alles das, was man immer klassisch auch von Zielgruppenmarketing hört, das lebt ihr ja auch. Da würde ich vielleicht gleich nochmal gern drauf eingehen, weil das ist so eines meiner Lieblingsthemen, gerade für diesen Podcast. Ich bin niemand, der sagt, so nur moderner Vertrieb funktioniert, sondern es gibt klassische Elemente und es gibt moderne Elemente und ich glaube, am besten funktioniert es, wenn man sinnvoll miteinander kombiniert. Mhm. Jetzt so aus deiner Sicht, ich meine, du hast auch deinen Papa erlebt damals, wo du noch jünger warst und aus einer ganz anderen Perspektive deinen Papa gesehen hast. Wo würdest du sagen, sind klassische Elemente unverändert heute noch existent in unserem Job? Also was hat sich quasi nicht verändert?
Also ich glaube, das Empfehlungsgeschäft ist immer noch sau wichtig, wie es damals auch war, ne? Also wir kriegen auch einiges an Empfehlungen. Das ist schon immer wichtig gewesen und wird auch immer wichtiger. Weil wenn dich ein Kunde weiterempfiehlt, dann hast du halt direkt einen guten Kontakt, der von einem Kunden, der sehr zufrieden mit deiner Arbeit ist, hört und dich quasi darauf kontaktiert. Also das ist ja das Schönste, was passieren kann. Ich denke auch, dass die klassische Kaltakquise immer noch gut funktioniert. Aber es gibt halt heutzutage effektivere Möglichkeiten, ja, sein Geschäft anderweitig reinzuholen und jetzt nicht in der Weltgeschichte rumzufahren und von Betrieb zu Betrieb zu laufen. Also es kostet natürlich auch Zeit, Nerven und Geld.
Das finde ich jetzt aber wiederum interessant, weil du gesagt hast, auch draußen rumzufahren und so weiter. Jetzt arbeitest du sehr modern. Aber trotzdem jetzt mal die Frage, wie viel von den Kunden, weil es ja schon ein ganz klares Klientel und Zielgruppe, wie viel von denen hast du dann Online-Termine? Also das, was man sicherlich bei jungen Leuten heute eher erwarten würde, findet das so auch statt oder wie ist das bei dir?
Wäre schön, wenn ich alles online machen könnte. Also klar, die Ersttermine, weil wir da auch dann immer sehr, sehr viele dabei haben, die auch mal 200 Kilometer von uns entfernt sind. Also wir sind im Gebiet, ja, eigentlich bundesweit unterwegs. Ich beschränke es aber meist, weil wir jeden Betrieb besuchen müssen. Wir müssen die Sicherungen kontrollieren. Wir müssen uns die Gegebenheiten vor Ort anschauen, Fotos machen. Am liebsten auch jeden immer gerne persönlich kennenlernen. Und deswegen beschränke ich mich da immer mal auf 200 Kilometer, die wir dann rausfahren. Ja, und tatsächlich funktioniert es leider online nicht, weil wir halt vor Ort sein müssen und alles vor Ort aufnehmen.
Also das gehört dann einfach zu dieser Zielgruppe, würde ich jetzt mal sagen, dazu. Ich glaube, das korrekt, ist, wenn du in der Biometrie unterwegs bist, vielleicht, oder wäre es sicherlich ein anderes Thema.
Genau. Aber
für die Zielgruppe gehört es einfach mit zum Konzept.
Genau.
Ich habe jetzt vorhin noch so rausgehört, so als ich sag mal, Erfolgskriterien, die du hast, ist das ganze Thema Netzwerk und investieren. Also sei es jetzt in eine Kampagne, aber auch in dich selbst. Wenn du jetzt mal so zurückblickst, so die letzten Jahre, was waren so mit die besten Investitionen, die du gemacht hast, wo du rückwirkend sagst, oh, zum Glück habe ich das getan, weil sonst wärst du vielleicht heute nicht dort, wo du bist?
Ich bin seit knapp über anderthalb Jahren in einem Mentoring von Nino Fischlein, das NF Mentoring. ich glaube, das war mit die beste Entscheidung, die ich in meinem, ja, in meinem Unternehmertum treffen konnte, da beizutreten, direkt zu Beginn an. Also ich wusste nicht, was da auf mich zukommt, aber das hat mir schon sehr, sehr viel Struktur gegeben, vertriebliche Ansätze und ja, Nino und sein Team so als Sparringpartner zu sehen und Fragen zu stellen, wenn einen was bedrückt, Skripte zu bekommen und. Also das Thema ist so breit, da lernst du alles, auch wenn es um Persönlichkeitsentwicklung geht, was mir auch sehr, sehr geholfen hat. Also seitdem habe ich mich schon persönlich extrem weiterentwickelt. Und das kam mir natürlich alles zugute, ja, da, wo wir jetzt stehen. Das ist zum einen das, was ich, wo ich froh bin, dass ich das so gemacht habe. Auch wenn es mich in den letzten Monaten viel Geld gekostet hat, aber das war gut investiertes Geld. Von daher würde ich es immer wieder machen und auch weiterhin. Ja, und zum einen investiere ich halt in meine eigenen Kampagnen, da versenkt man vielleicht auch mal Geld. Aber dann weißt du halt, dass es so, wie du es probiert hast, nicht funktioniert und dann probierst du es halt im nächsten Step anders. Bestes Beispiel dafür, ich habe jetzt auch in den letzten Wochen andere Kampagnen probiert, jetzt nicht nur auf meine Zielgruppe, sondern generell mal, um zu schauen, was funktioniert so regional, habe ich auch ein bisschen Geld versenkt, weiß aber jetzt, dass es so auf die Art und Weise, wie ich es probiert habe, vielleicht nicht funktioniert. Und kann da nochmal drauf schauen und vielleicht Anpassungen treffen und es dann wieder probieren.
Ja, das ist dann so der, man könnte ganz einfach sagen, so das klassische Unternehmertum, wo man einfach Dinge mal ausprobieren muss und sich nicht von Missschlägen, sage ich jetzt mal, entmutigen lassen sollte. Aber ich glaube, dass das oftmals immer leicht gesagt ist, das dann durchzuhalten. Jetzt kommt wieder das Thema Geduld. Das dann auch durchzuhalten und dran zu bleiben, an die eigenen Ideen zu glauben. Also ich rede jetzt nicht davon, dass man etwas, was nicht funktioniert, auf Teufel komm raus, immer wieder neu immer wiederholt, sagen wir, die gleichen Fehler immer wieder macht. Das meine ich nicht. Aber du bist ja von einem gewissen Mindset geprägt und von gewissen Wegen, wo du sagst, das kann alles funktionieren. Man muss nur die richtigen Kombinationen, also ob es jetzt der Hook ist oder die Inhalte, Bilder und so weiter. Kann mich da auch ein schönes Beispiel von dir erinnern, wo du mit einem Austausch eines Bildes quasi schon die Kampagne irgendwie verdreifacht, also die Leads verdreifacht oder vervielfacht. Da merkt man einfach, wie schnell einzelne Elemente relevant sein können. Aber man muss halt auch den Mut haben, dabei zu bleiben und diese Dinge auch kontinuierlich weiterzuentwickeln. Das ist ja das, was du vorhin gesagt hast. Du sitzt manchmal, kriege ich ja auch mit, so wenn du am Wochenende im Urlaub oder sonst wo eine neue Idee hast, die dann irgendwo anders wieder sprießt. Das sind ja so genau die Dinge, die, glaube ich, das Unternehmertum auch ausmachen.
Das ist so.
Ja. Und was ich bei dir jetzt auch sehr stark wahrnehme und worauf du jetzt auch eingegangen bist, ist so das Thema persönliche Weiterentwicklung. Also das Investieren in sich selbst. Würdest du sagen, also wir haben ja in unserer Branche ganz verschiedene Dinge, wir reden ja über Wissensarbeit, ganz verschiedene Dinge, wo man sich weiterentwickeln kann. Also sei es die Produkte, sei es die Zielgruppe, sei es die Persönlichkeitsentwicklung. So. Gibt es für dich nochmal so Dinge, wo du sagst, also damit sollte sich eigentlich jeder Unternehmer vielleicht auch regelmäßig beschäftigen? Was würdest du gerade vielleicht auch jüngeren Unternehmern empfehlen im Versicherungsbereich, wo man, sagen wir mal, regelmäßig investiert in sich selbst? Gibt es da was?
Also was mir da jetzt einfällt, ist der Austausch mit Gleichgesinnten oder auch mit Menschen, die vielleicht nochmal ein Stück weit besser sind als man selber. Ah. Da lernt man sehr, sehr viel. Oder generell auch der Austausch. Wir kennen das selber in der Branche, dass die Branche ziemlich veraltet ist. Dass es sehr, sehr viele ältere Vermittler gibt. Und wenn ich darüber nachdenke, wie es bei mir damals in der Agentur war und man jetzt keinen wirklichen Sparringpartner hatte in seinem Alter, ist es halt schwierig, weil man gewisse Gewohnheiten von den Agenturinhabern oder auch Kollegen annimmt, die vielleicht so auf das junge Alter gar nicht passen oder auch auf die Entwicklung, die man vielleicht noch vor sich hat. Also deswegen der Austausch unter gleichaltrigen Jungunternehmern ist sehr, sehr wertvoll. Auch bestes Beispiel von mir. Wir haben auch jüngere Agenturen bei uns im Vermittlerkreis und da sind schon sehr, sehr gute Freundschaften entstanden, dass wir uns am Wochenende treffen oder zusammen Urlaub machen oder uns einfach nur tagtäglich austauschen. Was hat bei dir funktioniert? Was hat nicht funktioniert? Wie gehst du in Thema A oder B vor? Ja, und das hat mich halt auch deutlich weitergebracht und halt auch die anderen genauso. Also wir sind zusammengewachsen. Ja, und da denke ich insbesondere an eine Agentur bei uns aus der Vermittlerschaft, wo man das sehr gut beobachten kann.
Ich glaube, es macht am meisten Spaß, wenn man im Umfeld arbeitet, wo Freunde, also aus verschiedensten Ebenen, zusammenarbeiten und sich gegenseitig helfen, ohne vielleicht im ersten Schritt zu überlegen, was habe ich jetzt davon? So, ja. Das ist ja der klassische Beweis für Investition. Du machst eine Investition, du weißt in dem Moment noch nicht, bringt die dir was oder nicht? Und das ist ja genau das, was du jetzt gerade auch schilderst. Du hast vorhin auch gesagt, das Thema Netzwerk, was sehr wichtig war und euch auch oder dir sehr weitergeholfen hat. Ich glaube, das, was du gerade sagst, ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt für unsere Branche, dass wir uns eben nicht abkapseln, dass jeder Vermittler für sich sagt, er hat jetzt irgendwie eine ganz tolle Idee und die lässt er nur für sich und probiert es auch nur in seinem Dunstkreis aus, sondern tauscht sich auch aus. Das nehme ich bei euch auch besonders stark wahr. Du hast jetzt auch das Thema Jungunternehmer erwähnt. Du warst ja 2023, da kam ich übrigens gerade zu Baloise, habe da angefangen und war eine meiner ersten Veranstaltungen, weiß ich noch, war die Veranstaltung, wo du geehrt wurdest als Jungunternehmer. Jetzt nehme ich auch wahr, dass dann viele Leute natürlich, also gerade Jüngere, sich um dich rumscharen, so ein bisschen schauen, sowas, wie machst du das und nimmst das wahr. Jetzt mal so eine Frage, auch vielleicht aus dem Mentoring heraus, was du vorhin erwähnt hast, oder jetzt eben aus diesen Jungunternehmern heraus. Wo siehst du, wenn du diese Community, diese Gemeinschaft siehst, wo siehst du Gemeinsamkeiten? Also gibt es Dinge, die euch bei euch allen gleich ist? Und gibt es aber auch Dinge, wo du sagst, hey, das ist so verschieden? Also gibt es da so Dinge, so Gemeinsamkeiten, klassische Unterschiede? Fällt dir da was ein?
Ja, also die digitale Welt sind natürlich die Gemeinsamkeiten, dass alle, die sich weiterentwickeln, müssen halt auch digital sichtbar sein, weil anders ist es heutzutage ziemlich schwierig, wenn du nicht auffindbar bist. Ich denke, das gewisse Mindset spielt da auch eine ganz große Rolle. Ja, also da gibt's schon sehr, sehr viele gute Kontakte, die identisch ticken. Ne? Also ich würde auch sagen, zu 90% tickt da jeder gleich, weil jeder sehr hungrig ist und alle in einem gewissen Alter, also meist so um die, ja, sagen wir Anfang 20 bis Mitte 30, würde ich schätzen, ist so quasi das Alter, was da am meisten vertreten ist. Und ja, man kann sich da echt gut miteinander austauschen, weil jeder irgendwie auch ein Stück weit die gleichen Probleme hat. Und ja, es darf vielleicht auch verschiedene Lösungsvorschläge gibt, wie das von denen gelöst wurde. Und deswegen ist es halt echt von Vorteil, da auch von anderen zu lernen oder von, ja, gemeinsam zu lernen. So.
Sehr gut. Und was mich in dem Kontext auch interessiert, und das stelle ich auch allen Gästen so die Frage, aber das kommt nach dem, was du jetzt gerade geschildert hast, glaube ich, mit einer besonderen Bedeutung daher. Und zwar, was mich gerne interessiert ist, wenn Versicherer Menschen wie dich oder Menschen, die so sind wie du, sagen wir mal, für sich begeistern wollen, sie unterstützen wollen, da gibt es ja verschiedene Wege, die man kennt. Also klassisch bei uns im Versicherungsvertrieb, also angefangen von, ich sag mal, klassisch Bonifikationen, Wettbewerbsreisen, all diese ganzen Sachen, die man kennt. Aber es gibt natürlich auch andere Modelle und neuere Modelle. Wie würdest du sagen, wenn du sagst, so 90% tickt ihr eh gleich, was sind so Dinge, die Versicherer machen sollten oder auch vielleicht auch schon tun, um euch dann entsprechend gut zu unterstützen? Was würde dir dazu einfallen?
Also gerade Quereinsteiger ist halt immer das große Thema, man will Geld verdienen. Ja, und wenn man jetzt als Versicherer sagt, ich gebe dir Summe XY, was nicht im Verhältnis zur Arbeit steht, ist es halt demotivierend oftmals. Also das ist so das erste Thema, womit man junge Leute, die Bock haben, Gas zu geben, erstmal bekommen kann. Was ich auch bei uns im Unternehmen sehr, sehr gut finde, dass wir gerade für junge Leute Jungunternehmertage haben, wo man sich einfach mit jungen Leuten austauschen kann. Wie machst du Sache X oder Y, wie gehst du da vor? Und ja, solche Jungunternehmertage sind extrem hilfreich, weil man da die Kontakte knüpfen kann mit Gleichaltrigen im Unternehmen. Ja, und man sich auf einer gleichen Ebene irgendwie austauschen kann. Manche sind vielleicht ein Stück weiter als andere, aber ich glaube, das ist genau das, worauf es ankommt bei so einem Austausch in so einem Jungunternehmerkreis.
Jetzt habe ich auch andere, ich sage jetzt mal jüngere Vermittler, nenne ich es einfach mal so. Ich will da auch niemand diskriminieren oder sonstiges, aber in dem Podcast-Format hier sind in der Regel eher jüngere Menschen. So. Mhm. Da habe ich oft auch diese Frage gestellt und du hast jetzt aus meiner Sicht, das nämlich auch so war, so diesen Community-Gedanken, dass man mit Gleichgesinnten eben, so wie du vorhin gesagt hast, also nicht, dass ich in irgendeinem Meeting sitze und bin mit Abstand der Jüngste und habe eine ganz andere Problemstellung als alle anderen in dem Raum. Sondern ich würde nochmal kurz zurückgehen auf dieses Thema, also klassische Incentivierung, Wettbewerbsreisen, Titel vielleicht auch, oder ich meine, wie gesagt, du bist ja auch ein Jungunternehmer geworden. Wenn ich mich in der Branche mit Menschen unterhalte, und also jüngeren Menschen unterhalte und sage, ist dir das wichtig, so Wettbewerbsreisen, Ranglisten und so, die spontane Reaktion war fast immer so, ah nee, das ist, bedeutet mir eigentlich nicht so viel. Mhm. Im Podcast, wenn ich dann die Frage gestellt habe, erfolgreichen, dann war oftmals erstmal eigentlich schon wichtig. So, wie nimmst du das wahr? Also für dich persönlich vielleicht, aber es das heißt ja nicht, dass das repräsentativ ist, sondern wie nimmst du das in deiner, ich könnte ja mal sagen, Generation, wahr? Funktionieren die klassischen Incentives noch oder müssen die modifiziert werden? Was ist da deine Meinung?
Also ich finde es schon für die Anerkennung, für die Leistung, die man im Jahr bringt, finde ich es super, wenn da Reisen stattfinden oder man auch eine Bonifikation für bekommt. Dafür macht man das ja. Und im Vertrieb brauchst du halt auch solche Dinge, um ja dann für deine Leistung, die du bringst, geehrt zu werden. Auch solche klassischen Ranglisten, wie es im Vertrieb ist, finde ich von Vorteil, weil man guckt natürlich, wenn man fleißig und hungrig ist, guckt man natürlich immer darauf, wer steht denn über mir? Ja, und wie kriege ich es hin, dass ich den jetzt nur einholen kann? Also ich spreche da für mich selber. Ich habe den Ansporn, da auf der Nummer 1 zu stehen und nicht auf der letzten Seite. Und ich glaube, das ist so ein Thema, was einen schon mal ein Stück weit motivieren kann. Ich war jetzt vor 2 Wochen zum Beispiel auf unserer Platin-Club-Reise in Istanbul und da bist du halt mit den besten Agenturen unterwegs. Und auf so einer Reise, wenn du dann mal 4-5 Tage zusammen unterwegs bist, tauschst du dich halt auf einem Bier abends ganz anders aus, wie wenn du dich auf einer Tagung triffst. Du hast halt viel mehr Zeit, dich mit Leuten auszutauschen, die auch Bock haben und hungrig sind. Ja, also bei so Reisen fallen halt alle die raus, die erstmal unmotiviert sind und nur negativ denken. Da hast du eigentlich nur Leute dabei, die dich weiterbringen können. Und das gibt einem halt schon viel, finde ich. Von daher stehe ich voll und ganz dahinter, dass das schon wichtig ist im Vertrieb. Ja.
Ah, sehr schönes Bild gemalt. Also du hast vorhin erwähnt das Thema Netzwerk, investieren, hungrig sein. Und jetzt kommst du natürlich genau an den Punkt. Jetzt kann man natürlich entweder so eine Rangliste sehen und für sich selber erklären, warum man gerade da nicht ganz oben dabei ist. Das ist dann so diese Abwehrhaltung, so wie, das geht mich nichts an und ich, na, so. Oder man stellt sich die Frage, wie komme ich hoch? Mhm. Und ich glaube, das ist das, was auch einen erfolgreichen Vermittler auszeichnet, ist eben nicht dann wieder in seinem eigenen Topf zu kochen und zu sagen, so, ey, wie kann ich jetzt, was kann ich jetzt hier ändern, sondern einfach die Leute mal fragen. Also die Leute, die übereinstehen, fragen, wie machst du denn das? Und da gibt es dann 2 Möglichkeiten. Entweder man ist dann so wie du, und dich fragen ja auch viele, mhm. So, hey, wie machst du das eigentlich? Und du gibst dann einen Preis, was wieder eine Investition ist, nämlich du investierst in diese Partnerschaft, in die Verbindung zu dem Menschen, der dich fragt, der dir dann eventuell auch mal weiterhelfen kann. Oder du investierst eben nicht. Also das nehme ich eben auch gerade bei der Generation. Und nochmal, gibt es auch in anderen Generationen gibt's das Gleiche. Ne? Also das will ich auch nicht falsch verstanden wissen. Aber ich nehme es vor allem bei den jüngeren Generationen viel stärker wahr, dass ins eigene Mindset investiert wird oder das generell investiert wird. Mindset, Unternehmertum, Austausch, Netzwerk, all diese ganzen Sachen, Struktur schaffen, hast du auch alles gesagt, Sichtbarkeit, all diese ganzen Themen, die einfach an Bedeutung gewonnen haben in den letzten keine Ahnung, 10, 15 Jahren oder so. Also seitdem du eigentlich in der Branche auch bist. Das ist super, so, ja. Vielen Dank dafür. Ich würde jetzt mal ganz kurz nochmal bei Social Media bleiben, weil ich hoffe, ich tue dir da jetzt nicht unrecht. Ich nehme die Agentur sehr stark wahr. Und bei anderen Agenturen ist oft, dass die Person im Vordergrund steht bei Social Media. Also, dass die Agentur sich selbst positioniert, könnte man mal sagen. Bei dir nehme ich jetzt eher wahr, dass du viel stärker die Agentur in den Fokus nimmst und weniger dich als Person. Täusche ich mich da oder würdest du das bestätigen?
Nee, würde ich so bestätigen, dass ich zumindest jetzt erstmal unsere Marke aufbauen wollte, dass die erstmal bekannter wird bundesweit. Habe natürlich jetzt auch ein paar Kampagnen gemacht, wo ich mich dann als Person nochmal darstelle, aber komplett andere Zielgruppe. Das wollte ich jetzt erstmal probieren, dass man auch vielleicht regional ein gewisses Branding hat auf seine Person und überregional quasi auf die Marke, was jetzt Spezialisierung betrifft. Ne? Ich glaube, da muss man, also klar, Spezialisierung steht bei uns immer im Vordergrund, weil das ist halt das, was uns Spaß macht. Aber man muss halt auch über den Tellerrand schauen. Und wir haben ja auch gewisse Ziele zu erreichen und deswegen gucke ich auch da, dass man vielleicht auch noch eine LV mitnimmt oder sich auf so ein Thema auch irgendwie fokussieren kann. Oder KV machen wir auch einiges. Also natürlich die breite Palette. Wir haben jetzt nicht den Bauchladen, mit dem wir rumlaufen, aber trotzdem nimmst du so Geschäfte ja gerne mit. Und deswegen gucke ich auch, dass ich mich da momentan ein bisschen positionieren kann, dass ich jetzt nicht nur meine Spezialisierung habe als solche bundesweit, sondern auch regional dann als Experte zum Beispiel fürs Thema LV wahrgenommen werde. Da habe ich mir jetzt auch eine eigene Landingpage gebaut. Ja, dass man da auch so ein Stück weit das Thema noch bespielen kann.
Also sind wir quasi auf der einen Seite bei der Spezialisierung. Ich glaube, dagegen wird niemand was sagen, sich gut zu spezialisieren, aber parallel auch immer schauen, wo könnte sich ein weiteres Standbein auftun. Aber was könnte man nochmal ausprobieren, dass falls, und jetzt brauchen wir uns ja nichts vormachen, jetzt gerade in Deutschland ist es mit Automobil, ja, wissen wir ja auch nicht, wie das hundertprozentig weitergeht, ob das in 10, 20 Jahren genauso funktioniert wie vor 10 Jahren. Tut sich auch einiges. Von der Seite sicherlich nicht verkehrt, sich da auch immer mal breiter aufzustellen. Korrekt. Du hattest vorhin noch Struktur erwähnt. Da vielleicht mal so eine Frage, gibt es so, ich weiß nicht, ob dir das so selber überhaupt im Daily Doing überhaupt noch so auffällt, aber gibt es so Tools oder Prozesse, die es vielleicht, keine Ahnung, vor 5, 6, 7 Jahren nicht gab, ohne die du heute nicht mehr leben könntest?
Ja, auf jeden Fall KI. Also ich nutze jeden Tag Cloud oder ChatGPT und baue mir da Automatisierungen und gucke, wie man seine Arbeit bestmöglich automatisieren kann, dass ich da nicht so viel Zeit investieren muss. Also das ist mein täglicher Begleiter und eigentlich schon mit der beste Mitarbeiter von uns. Ja, wir haben ein eigenes CRM, wo wir quasi die Leads vorqualifizieren. Ich stelle schon den Leads gewisse Fragen wie Umsatzgröße oder Postleitzahl, Region etc. Die werden dann alle vorqualifiziert anhand vom Umsatz und dann gucken wir, dass wir da schon bestmöglich erstmal gucken, was wäre sinnvoll, was nicht. Ja, Flixcheck nutze ich. Das hat mir auch das Leben erleichtert, was jetzt Kündigungen betrifft, Schadenbearbeitung und so weiter. Zum Thema LV, Capital Flow ist für die LV-Beratung ein Must-Have, finde ich. Ja, und man entwickelt sich natürlich immer stetig weiter und probiert Programme aus. Deswegen, das ist erstmal das, was ich tagtäglich nutze, würde ich sagen. Aber ich denke, das kann vielleicht übermorgen wieder anders aussehen, dass da wieder noch was dazukommt oder man wieder was testet. Von daher, aber das ist erstmal so das, mit dem ich ganz gut fahre momentan.
Also offen sein für Neues, genau, das gehört sicherlich auch mit zu diesem ganzen, ich sag mal, großen Mindset-Thema. Aber also was mir auch auffällt bei den ganzen Interviews, ich glaube, für Flixcheck könnte ich mittlerweile hier auch eine Werbegebühr verlangen. Also das versagen wirklich viele. Aber dann gibt es denen ja recht. Also um Gottes Willen, dann ist ja auch alles genau richtig. Von der Seite danke auch für die Tipps. So, jetzt haben wir so eher dieses prozessual-technische. Du bist ja jetzt nicht, logischerweise nicht alleine auch in der Agentur unterwegs. Wie sieht es eigentlich bei euch in der Agentur mit so, ich sag mal, klassisch Rollenbildern aus? Also Andersrum gefragt, macht ihr alle das Gleiche? Habt ihr da irgendwie für euch eine Regelung gefunden, eine Klassifizierung gefunden? Kannst du da vielleicht nochmal einen Einblick geben?
Also intern würde ich sagen, dass ich schon die meisten Prozesse, die so anfallen, übernehme. Ja, wir haben halt auch einen großen Kundenstamm, der muss betreut werden. Eine Azubine, die muss ebenfalls da auch betreut werden vor Ort. Ja, also es gibt jetzt keine Prozesse, die mein Vater zum Beispiel übernimmt oder ich, die auch nur wir, sondern jeder macht gefühlt alles. Aber was jetzt so das ganze Online-Thema betrifft, das habe ich schon den Hut auf und will ich auch eigentlich nicht, dass da mir jemand dazwischen funkt, weil das so ganz gut funktioniert, wie ich das mache. Ja, aber sonst gibt es ja jetzt keine Struktur, wo ich sagen könnte, das macht jetzt nur Person A und das macht nur Person B. Ja, also wir sind da schon, jeder kann quasi alles und das ist auch gut so.
Also quasi jeder fokussiert sich schon auf seine eigenen Stärken. Also so, wenn du sagst, so dieses Ganze, ja. Ich würde mal sagen, es ist ja nicht nur online, was du da machst, sondern das ist ja eigentlich generell so diese Vermarktung der Agentur, wenn ich es mal so sagen darf. Also ich kenne ja auch deinen Papa, also der hat natürlich super Stärken, wenn er im Empfehlungsmarketing, was du vorhin gesagt hast, also da hat er eine Präsenz, hat eine eigene Story, die super funktioniert. Und du bist, glaube ich, derjenige, der dann neuer diese Prozesse, die Vermarktung und das alles im Griff hat und dadurch heraus eben er hat den Erfolg auch mit generiert. Also das ist ja das, was super funktioniert.
Genau.
Wenn du jetzt, also du hast ja mit vielen jungen Leuten aus der Branche zu tun. Wenn jetzt jemand zu dir kommen würde, würde sagen, pass mal auf, aus irgendeinem Grund habe ich festgestellt, die Versicherungsbranche ist jetzt gar nicht so langweilig und gar nicht so blöd, wie es vielleicht medial immer hingestellt wird. Und ich will da jetzt anfangen. Was würdest du neuen Leuten empfehlen? Es muss jetzt nicht gleich eine Checkliste sein oder eine Rangfolge, aber was sind so die Dinge, mit denen man sich auf jeden Fall beim Start beschäftigen sollte, was man angehen sollte?
Also man sollte halt schon mal, klar, am Anfang ist es halt immer ein bisschen schwierig, ne? Ich spreche da auch mit vielen Bekannten oder Freunden, die halt auch am Anfang stehen. Das ist halt schwierig, wenn man als Quereinsteiger in die Branche kommt, dann direkt erfolgreich zu sein. Das gibt es in den seltensten Fällen. Man muss halt ja stetig an sich arbeiten. Persönlichkeitsentwicklung ist ein ganz großes Thema. Und vielleicht auch sich nicht so an den alten Agenturbetrieb halten, wie es zum Beispiel damals der Fall war, wenn man jetzt in irgendeine Agentur reinrutscht und wir sagen mal, Agenturinhaber ist 50 plus. Man muss halt auch ein Stück weit gucken, dass man vielleicht sein eigenes Ding macht, digital sichtbar wird und sich halt immer weiterentwickelt und nicht auf einer Stelle stehen bleibt und sich halt nicht runterziehen lässt von Branchenerfahrenen.
Also ich fasse jetzt mal zusammen. Ich glaube, das Thema Weiterentwicklung, Investition in sich selbst. Ich glaube, das ist heute extrem stark hervorgekommen, dass du dafür brennst, dass das so also dieser Erfolgsrezept ist. Das ist gar nicht so diese eine Story, die ihr zurecht spielen könnt, die dann natürlich auch funktioniert, sondern das ist eigentlich alles, was davor kommt. Also vorher in sich investieren, die eigenen Prozesse anschauen, Dinge ausprobieren, auch Dinge mal ausprobieren, die eben nicht funktionieren. Das ist halt auch immer so ein Effekt, wenn jemand erfolgreich ist, dann sieht man nur die Dinge, die funktioniert haben, aber man sieht nicht die Dinge, die nicht funktioniert haben. Ja. Netzwerk aufbauen, Mentoring oder Sparring hast du vorhin auch mal erwähnt, quasi Leute oder Menschen suchen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind oder auf jeden Fall besser als man selbst, das hast du auch schön gesagt, genau. Empfehlungsmarketing bleibt, Sichtbarkeit, Mindset und was ich auch noch ganz stark mitnehme, ist dieses ganze Thema bei der Incentivierung, also die Rangliste, Wettbewerbe. Ich glaube, dass es einfach wichtig ist und wichtig bleibt, auch eine Orientierung für sich selbst zu finden. So ist das, was ich gerade mache, bin ich damit eigentlich erfolgreich und wer definiert eigentlich Erfolg? Ja, und ich glaube, da kann man mit solchen Ranglisten schon eine gute Orientierung finden, aber sich auch weiterentwickeln. Gerade wenn man dann auf solchen Incentivierungsreisen ist, wo man dann mit den Erfolgreichen sich austauscht und vor allem auch selber Dinge weitergibt, Erfolgsrezepte weitergibt. Und das hast du heute gemacht. Vielen, vielen Dank, lieber Ricardo. Und das bekanntlich letzte Wort möchte ich dir gerne geben. Ich wünsche dir natürlich weiterhin viel, viel Erfolg. Bleib genau auf diesem Weg und teile dein Wissen. Dann hilft uns das allen, auch unsere Branche noch beliebter und noch bekannter zu machen. Und bevor ich dir das letzte Wort übergebe, natürlich auch nochmal Shoutout an alle. Wenn ihr solche Agenturen kennt, wie jetzt eben hier Ricardo, und denkt, die passen hier in den Podcast, dann einfach Kontakt mit mir aufnehmen und ich spreche einfach mal mit dir, vielleicht mit dem Menschen, den du kennst. Und dann freue ich mich, hier auch andere Gäste noch zu begrüßen. Lieber Ricardo, nochmal vielen, vielen herzlichen Dank und das letzte Wort gehört dir.
Ja, Nico, vielen Dank für die Einladung. Es war super schön, mit dir hier zu sprechen. Ich könnte mir auch eine eigene Podcast-Reihe mit dir sehr gut vorstellen. Aber genau, an alle jungen Unternehmer, bleibt dran, gibt Gas und irgendwann kommt es von alleine. Vielen Dank, Nico.